meine Damen und Herren, liebe Podcast-Fans, in wenigen Augenblicken beginnt unsere erste Live-Ausgabe des True-Crime-Podcasts Alles Böse der Rheinpfalz. Schön, dass Sie da sind.
Bevor wir aber auf die Bühne kommen, möchten wir uns kurz vorstellen.
Ich bin Viktoria Fuchs, Digitalredakteurin im Content-Development-Team.
Und ich bin Uwe Renners, stellvertretender Chefredakteur der Rheinpfalz. Gemeinsam mit Vicky erzähle ich in unserem True-Crime-Podcast außergewöhnliche Kriminalfälle und historische Verbrechen aus der Pfalz.
Heute erwartet Sie eine Geschichte, die weit über einen klassischen Kriminalfall hinausgeht. Sie führt uns nämlich in die Zeit des Nationalsozialismus und in das Dürkheimer Gewerbegebiet.
Und die Folge trägt keinen anderen Namen als Hitlers Hengste.
Wir wünschen Ihnen einen spannenden Abend.
Und sehen uns gleich auf der Bühne. €8,1 Millionen.
Das ist sehr viel Geld, was ich nicht habe.
Ich auch nicht. Hätte ich gerne. Aber um diese Summe wird es heute gehen, weil genau so viel sollten unter anderem diese beiden Gäule kosten. Einer davon ist zu sehen auf dem Foto. Wir freuen uns total, dass wir heute hier stehen dürfen, dass so viele gekommen sind. Am Anfang haben wir gedacht, naja, hoffentlich kommen überhaupt ein paar, weil ist unser erstes Mal heute. Aber von daher vielen, vielen Dank. Und Vicky, erzähl doch mal, wie lange bist du jetzt schon bei der Rheinpfalz?
Ich bin jetzt seit 3,5 Jahren bei der Rheinpfalz und ich freue mich auch wirklich sehr, dass wir heute hier sind, weil ich wohne hier ganz in der Nähe. Ich sehe die Limburg eigentlich so gut wie jeden Tag, immer wenn ich mit dem Hund Gassi gehe. Und jetzt hier für den Live-Podcast hier zu sein, ist wirklich richtig cool.
Ich habe mal ganz am Anfang, wir sind jetzt seit 10 Jahren in der Pfalz, mit meiner Familie in Hardenburg gewohnt und wir konnten jeden Morgen von der Terrasse auf die Limburg gucken. Also von daher verbindet mich irgendwie auch was mit diesem Ort hier. Und dass wir heute unseren ersten Live-Auftritt hier machen können, freut mich total.
Ja, also Uwe hat es gesagt, es ist unsere Premiere. Normalerweise sehen wir überhaupt gar nicht, wer unseren Podcast so hört. Wir sehen nur die Aufrufzahlen, aber wir haben gar keine Gesichter vor Augen. Dementsprechend ist es schön, Sie heute Abend alle mal wirklich auch live und in Farbe hier stehen zu sehen oder sitzen. Und da sehen wir auch einfach mal die Emotionen, die man in so einer Podcast-Folge durchlebt. Und wir hoffen, dass wir da heute Abend ein bisschen was sehen von Spannung, über Neugier, vielleicht auch über Verblüffung. Ich glaube, da haben wir heute alles dabei.
Ich glaube, wir haben beide nicht gedacht, dass wir hier stehen, aber wir haben jetzt mittlerweile 50 Folgen von Alles Böse produziert und da passt der erste Live-Auftritt, finde ich, auch ganz gut hierhin. Eine kleine Info, bevor wir so richtig starten, wollen wir noch kundtun. Und zwar haben wir alle, die heute auf der Bühne sitzen, auf unsere Gage verzichtet. Wir haben mit der Stadt Dürkheim ausgemacht, dass sie an das Frauenhaus hier in Bad Dürkheim das Geld spendet und ja. Und ich glaube, Vicky, damit wir auch ein bisschen ruhiger werden, wäre es jetzt gut, wir setzen uns hin.
Ja, weil man muss dazu sagen, unsere Rücken machen das ja gar nicht mit. Wir sitzen ja bei der Podcastaufnahme sonst. Ja. Und vielleicht, um das Ihnen in dem Rahmen einmal zu erklären, wie wir normalerweise unseren Podcast aufnehmen. Wir sitzen dafür in einem schallgeschützten Raum, da kann uns niemand hören. Das ist Uwes Büro. Und das Büro liegt bei uns beim Newsroom mit dabei. Der Newsroom, da sitzen die Online-Redaktion und wir vom Content-Development-Team. Und wir nennen Uwes Büro liebevoll intern das Aquarium, weil das hat 2 riesengroße Glasscheiben und man kann da reingucken, immer wenn man mal vorbeiläuft oder uns beim Podcast machen zusehen will. Und man darf natürlich nicht an die Scheibe klopfen beim Podcast, ganz wichtig. Und leider darf man uns auch nicht füttern. Das kommt beim Mikrofon nicht so ganz so gut. Aber ansonsten ist man da eigentlich ungestört.
Ja, und es hat bei diesen Temperaturen noch einen großen Vorteil. Es ist nämlich klimatisiert.
Genau. Und ich glaube, auch einer der größten Unterschiede zu sonst ist, dass wir, jetzt habe ich es gerade schon gesagt, bei der normalen Podcast-Folge, ich kann so oft sagen, wie ich will, ich schneide das später alles raus. Wir können den Satz nochmal von vorne anfangen, wir können es nochmal absprechen, in die Infos gucken. Heute muss es ein One-Take werden und natürlich für Sie geben wir uns die größte Mühe. Und ich glaube, vielen Dank, aber ich glaube, das war jetzt genug des Vorgeplänkel und wir fangen mit dem Fall an.
Genau, und Wir haben einen Fall mitgebracht, der wirklich außergewöhnlich ist im Vergleich zu vielen Fällen, die wir bisher so besprochen haben. Denn wir haben heute Abend keinen Mord im Gepäck. Es fließt leider auch kein Blut, also ich muss Sie enttäuschen. Aber der ist dennoch trotzdem extrem spannend. Wir tauchen in die Kunstszene ein und ganz speziell in die, in der Nazikunst ganz hoch im Kurs steht. Sag mal, Vicky, könntest du dir vorstellen, so eine Nazi-Büste oder irgendeine SS-Uniform ins Wohnzimmer zu stellen oder hängen?
Ja, schwierige Frage. Ich glaube eher nicht. Ich habe es nicht ganz so mit Kunst im Wohnzimmer. Wobei, ich habe ein Ausstellungsstück, das zeige ich jedem, der reinkommt. Da muss er durch. Das ist unsere Siebträgermaschine, die wir seit neuestem haben. Ich habe mir sagen lassen, mit Ende 20 gehört das zum guten Ton.
Aber das ist keine Bronze.
Nee, keine Bronze. Das ist aus Metall und Holz. Aber es soll ja Leute geben, die sich so Bronzefiguren wie hier durchaus mal hinstellen würden.
Wobei, die beiden, über die wir heute reden, die würden nicht in dein Wohnzimmer passen. Die sind nämlich ungefähr 3,50 Meter hoch und 3 Meter lang. Und ich meine, sie müssen auch gar nicht da stehen. Sie standen vor Hitlers neuen Reichskanzlei. Und er hat damals aus seinem Arbeitszimmer direkt auf die Pferde geschaut. Sie standen zurück an der Rückseite der neuen Reichskanzlei. Und das war auch kein Zufall. Alfred Speer hat sie damals für den Diktator in Auftrag gegeben. Und bei niemand anderen als einem seiner Lieblingsbildhauer von Hitler, Josef Thorak, wurden sie erstellt. Das wurde damals, und wenn Sie heute Abend zu Hause sind und mal bei YouTube gucken, finden Sie das auch von Leni Riefenstahl auch in Szene gesetzt. Und da sieht man, wie Thorak diese beiden Pferde entwirft und vor so einer riesengroßen Wand steht. Das ist schon sehr monumental.
Absolut. Es ist jetzt genau 11 Jahre her, dass die Bronzestatuen, wie wir sie hier sehen, schreitende Pferde von Josef Thorak, hier in Bad Dürkheim im Puch bei einer Razzia gefunden worden sind. Und da kommen wir dann noch zu einer weiteren Person, die sie sich ins Wohnzimmer gestellt hätte, wenn sie denn die Deckenhöhe gehabt hätte. Und das ist unser Sammler hier aus Bad Dürkheim. Und dieser Fund damals galt wirklich als Sensation, weil sie galten jahrzehntelang als verschollen. Und die Nachricht ging dementsprechend damals um die komplette Welt und damit übertreibe ich wirklich nicht. Also alle großen Medien haben damals darüber berichtet. Von der New York Times über den Telegraph, BBC, sogar die South China Morning Post hat darüber berichtet. Und wen man natürlich in der Aufzählung auf keinen Fall vergessen darf.
Die Rheinpfalz.
Wir waren auch dabei.
Und dieser Sammler, der ist in der Szene, wenn es um Nazi-Kunstgegenstände geht, kein unbeschriebenes Blatt. Er war damals sehr eng vernetzt und die beiden Pferde waren auch nicht das Einzige aus der Nazi-Zeit, was bei ihm gefunden wurde.
Das stimmt. Es ist also der 20. Mai 2015, da steht die Polizei hier im Bruch vor einer Lagerhalle und hat halt nach jahrelangen Ermittlungen endlich den Verdacht, dass sie dort die Hengste finden werden. Und damals war wirklich einiges los. Also da waren viele Medienteams da, Fernsehteams, Journalisten, Schaulustige hier aus Bad Dürkheim und der Umgebung natürlich. Aber wir fangen erstmal von vorne an. Denn eigentlich standen die Hengste ja bis 1943 vor Hitlers neuen Reichskanzlei. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie kamen die hierher?
Okay, wir fassen das mal kurz zusammen, damit alle mitkommen. Das ist nämlich gar nicht ganz so unkompliziert. Also Alfred Speer hat die Pferde damals in Auftrag gegeben, Thorak hat sie erschaffen und 1939 wurden sie auf der Gartenseite der neuen Reichskanzlei aufgestellt. Das war schon ziemlich beeindruckend, die standen auf zwei hohen Sockeln und zu Josef Thorak vielleicht, er ist am 7. Februar 1889 in Wien geboren, war ein österreichischer Bildhauer und galt nach Arno Breker als populärster Bildhauer im Dritten Reich. 1932, und jetzt für die älteren Besucher hier, stand ihm sein Nachbar ganz oft als Modell. Und das war kein anderer als der Boxer Max Schmeling. Ich weiß nicht, ob Sie den schon mal gehört haben. 1933 ließ sich Thorak von seiner jüdischen Frau scheiden. Und er wurde persönlich von Hitler in die NSDAP aufgenommen. So, und jetzt standen diese beiden Pferde dort. Und 1943 hatten die Nazis Angst, dass die Bomben sie zerstören könnten. Und haben sie abgebaut und schafften sie aus Berlin raus. Und nicht nur die Pferde, sondern ganz viele andere Kunstgegenstände. Und sie wurden nach Wriezen gebracht, das ist in Brandenburg. Da hatte man große Hallen, da erzählt der Christoph, glaube ich, nachher noch was dazu, große Hallen, in denen die Kunstgegenstände aufbewahrt wurden. Ja, und dann war erstmal Ruhe um die Pferde. Aufgetaucht sind sie dann wieder 1950 auf einem Sportplatz in Eberswalde, auch in Brandenburg. So, das war aber ein Kaserngelände der sowjetischen Armee. Und da stehen dann die beiden Rösser goldfarben angemalt. Und das ist schon ganz verrückt, wenn man sich das mal so vorstellt. Also zum einen, ne, vor Hitlers Reichskanzlei in der NS-Zeit und dann stehen sie auf einmal für die Ideologie der Sowjetunion, also was ganz anderes, machen da, sag ich mal, dann ihr Bild. Die stehen da, goldfarben angemalt, und die Eberswalder Einwohner haben zu der Zeit eigentlich überhaupt keine Chance, auf dieses Kaserngelände zu kommen. Allerdings ist dieser Sportplatz über einen Trampelpfad erreichbar. Da sind dann doch ein paar hingekommen und denen sind natürlich auch diese Pferde aufgefallen. Und die sind nicht nur gold angestrichen worden, sondern sie wurden auch für Schießübungen benutzt. Und diese Einschusslöcher, die Sie auch auf den Fotos hier sehen, die stammen nicht aus dem Zweiten Weltkrieg, wie man vielleicht denken könnte, sondern das waren die Russen, die Schießübungen gemacht haben auf dem Sportplatz und einfach mal auf die Pferde geballert haben. Ja, und da stehen sie, und das spricht sich dann irgendwann doch bis West-Berlin herum, und da sind wir dann im Jahr 1987.
Genau, und da bekommen das dann auch Kunststudenten aus Berlin mit. Die finden das sehr interessant und die sind dann auch ziemlich mutig und wagen sich über diesen Trampelpfad auf diesen Sportplatz vom Kaserngelände. Und sie machen dann Filmaufnahmen. Und genau diese Filmaufnahmen sorgen danach für ganz schön Diskussionsstoff in der Kunstbranche. Da sind wir dann bei 1988. Die Pferde landen dann auch auf einem Kunstkongress in Frankfurt am Main. Da wird viel drüber diskutiert, ist ein heißes Thema. Und da berichtet dann auch die FAZ darüber.
Ja, und seitdem gelten die beiden Hengste als verschollen. Danach hat man nichts mehr von ihnen erstmal gehört. Und rund 25 Jahre später, und jetzt sind wir im Jahr 2013, kommt auf einmal wieder Bewegung in die Sache. Der Niederländer Arthur Brandt bekommt ein Angebot zugespielt. So, zu Arno Brandt muss man sagen, das ist in der Kunstszene kein Unbekannter, und der hat schon bei einigen Fällen mitgeholfen, Kunstverbrechen aufzudecken. Die Mittel und Wege, die er dazu nutzt, sind, ich sag mal, nicht ganz unumstritten, aber er hat wirklich Erfolg damit und es ist ein ziemlich schräger Typ.
Das stimmt. Und gleichzeitig sind aber auch noch mehr oder weniger zeitgleich andere Leute an den Pferden dran. Es recherchiert ein Journalist für den Spiegel und auch ein erfolgreicher Kunstermittler des LKAs ist an den Pferden dran und eine Kunsthändlerin. Und so viel sei vorweg schon mal verraten. Der NDR hat sie vor einigen Jahren als die Miss Marple der Berliner Kunstszene bezeichnet. Da kommen wir aber später noch mal zu. Erstmal zu diesen Unterlagen, die Arno Brandt da bekommt. Die enthalten Farbfotos und einen ziemlich hohen Preis. Und die Fotos, naja, da sieht man die Hengste zum allerersten Mal nach 25 Jahren wieder. Und die zeigen die Pferde in unterschiedlichen Positionen. Mal stehen sie mit den Gesichtern zugewandt zueinander und man sieht sie von der Seite. Mal sieht man ein Pferd von hinten und mal sieht man auch die eingeritzte Unterschrift von Thorak auf dem Sockel. Ansonsten erkennt man nicht ganz so viel auf den Fotos. Hinter ihnen ist nämlich eine sehr, sehr große Plastikplane aufgespannt. Und an den Rändern könnte man vielleicht erahnen, dass sich die Pferde wohl in der Lagerhalle befinden könnten.
War das denn schon in Bad Dürkheim, Vicky?
Ja, das ist jetzt die Frage. Es könnte Bad Dürkheim gewesen sein. Es könnte aber auch eine Lagerhalle in Mainz zum Beispiel gewesen sein. Was es damit auf sich hat, dazu kommen wir aber später noch. Letztendlich ist es erstmal eine Mutmaßung, wo sie da waren. Aber was man sehr genau sagen kann, ist, was der Verkäufer denn eigentlich für einen Preis für die Pferde haben wollte. Und naja, das Einstiegsangebot waren 3,1 Millionen Euro. Und dabei sollte es wirklich nicht bleiben. Der Preis schwankt, während die Hengste auf dem Markt angeboten werden. Naja, bis zu den 8,1 Millionen Euro, die du vorhin erwähnt hast.
Ja, und was die Vermittler des Angebots aber nicht wissen, ist, dass der Arno Brandt, wie wir gerade schon gesagt haben, als Kunstdetektiv arbeitet. Der lebt in Amsterdam und ist teils auch verdeckt auf dem Kunstschwarzmarkt unterwegs. Und der bekommt erstmal Zweifel, ob diese Pferde überhaupt echt sind. Und dann fängt er an zu recherchieren und dann findet er ein Video in den letzten Kriegstagen, wo Adolf Hitler im Garten der neuen Reichskanzlei steht und Soldaten die Hände schüttelt und auch irgendwelche Orden verteilt. Und auf diesem Video sieht man, dass im Hintergrund auf diesen beiden Sockeln keine Pferde mehr stehen. Und da war für ihn klar, ah, okay, die Pferde gibt es noch.
Es gibt jetzt noch jemanden, den die Pferde angeboten werden, und zwar im September 2023. Und zwar unserer Berliner Kunsthändlerin Edeltraut Sauer.
Also unsere Miss Marple.
Ja, genau, unsere Miss Marple. Auch sie bekommt von Vermittlern dieses Verkaufsexposé zugespielt. Und sie guckt dieses Angebot durch und auch sie bekommt Zweifel. Ein bisschen anders als bei Brandt fragt sie sich, ob der Verkäufer überhaupt der rechtmäßige Besitzer sein kann. Und zu unserer Miss Marple muss man wissen, sie arbeitet auch schon seit Jahrzehnten als Gutachterin für Kunstfälschungen. Da arbeitet sie auch Hand in Hand mit der Polizei, also untersucht für sie kriminelle Verdachtsfälle und so weiter. Und sie wendet sich auch in diesem Fall an die Polizei, weil sie recherchiert natürlich und findet heraus, dass es durchaus sein kann, dass die Pferde gar keiner Privatperson gehören können, sondern vielleicht auch der Bundesrepublik Deutschland. Und genau mit diesen Erkenntnissen wendet sie sich eben an die Polizei.
Ah, also jetzt sind wir bei unserem Kunstdetektiv des LKA.
Genau, des LKA, nicht zu verwechseln mit unserem Niederländer. Beim LKA kommt sie beim Chefermittler raus, der sich für Kunstkriminalität, mit der Kunstkriminalität beschäftigt, unserem René Allange.
Ein wunderschöner Name, oder?
Wirklich, ja.
René Allange.
Ja. René Allange hat nicht nur einen wunderschönen Namen, sondern er ist tatsächlich auch kein unbeschriebenes Blatt, was Kunstverbrechen angeht, also in der Aufklärung davon. Er kümmert sich um alles, was Diebstahl, Raub und Hehlerei betrifft und hat da auch schon ein paar dicke Brocken an Land gezogen. Er war zum Beispiel daran beteiligt, den internationalen Kunstfälscher Wolfgang Beltracchi zu überführen und hat auch John Lennons Tagebücher wieder aufgespürt. Und später, nach unseren Hengsten, bekommt er noch einen ganz großen Fall, den er aufklären konnte. Und das war der Diebstahl aus dem grünen Gewölbe in Dresden 2019. Damals wurden 21 historische Schmuckstücke gestohlen und die waren mit so 4.300 Diamanten besetzt. Und die hatten einen Wert von...
Im Vergleich zu unseren Hengsten... Da waren die Hengsten kleine Fische, ne? Die Hengste waren.
Ja, da ging es dann um 114 Millionen Euro, also ein Schnapper, die Hengste. Naja, auf jeden Fall, er ist es, der die Ermittlungen in diesem Fall auch übernimmt. Allerdings muss man jetzt dazu sagen, er ist zwar kein unbeschriebenes Blatt, hat einiges an Erfahrung. Trotz der Infos von Edeltraut Sauer kommt das LKA Berlin aber erstmal nicht weiter. Sie bekommen den Verkäufer einfach nicht zu fassen, obwohl sie, und das sagt Allange später, bis dato schon wirklich meterweise Aktenordner in den Regalen hatten. Und das liegt daran, dass sie sich als potenzielle Käufer ausgeben, aber immer kurz bevor es zu einem Treffen kommt, sagt die andere Seite ab.
Und erst die Ermittlungen unseres Niederländers, also der Arno Brandt und des Spiegels, bringen wieder Fahrt in die ganze Sache. Der vom Kollege vom Spiegel hat nämlich selbst recherchiert und ruft irgendwann beim LKA an und redet mit René Allange, dem Mann mit dem wunderschönen Namen. Da merken beide, dass sie beide irgendwie viele Infos haben zu der ganzen Geschichte und wundern sich beide und sagen, okay, ich glaube, wir müssen uns mal treffen und uns mal zusammensetzen und das mal einmal alles zusammentragen. Das machen sie dann auch. Ja, und Arthur Brandt hat den großen Vorteil, er muss sich auch nicht an die Vorgaben, sag ich mal, einer Behörde oder Gesetze halten. Der macht es halt so, wie er es für richtig hält, wie er es immer macht. Und seine Ermittlungsmethoden weichen von denen der Polizei auch ab. Also das
eher
kann man, glaube ich, schon
so sagen.
Genau, ja, ist so ein bisschen wie im Film. Er überlegt sich, um mehr über dieses Angebot und den Verkäufer herauszufinden, das da auf dem geheimen Kunstmarkt irgendwo aufgetaucht ist, trifft er sich mit dem Kunsthändler, der die Hengste im Angebot hat. Und der macht nämlich den Anschein zu wissen, wem die Pferde gehören. Und Brandt sagt natürlich nicht, er sei Kunstdetektiv, sondern er gibt sich als Vermittler eines reichen US-Amerikaners aus, der Interesse an diesen Hengsten hat. Das Ganze filmt er dann auch noch mit versteckter Kamera und hat so dann erstmal irgendwie alles in der Tasche. Die treffen sich in so einem Restaurant in Amsterdam, glaube ich, war das. Da versucht er auch ein Vertrauensverhältnis mit dem Händler aufzubauen. Das führt am Ende dazu, dass sich da so drei Verdächtige herauskristallisieren. Damit wird Brandt auch zu einem der wichtigsten Zeugen in diesem ganzen Fall. Das betont er auch immer wieder, weil da ist er auch ziemlich stolz drauf. Und so kann dann unser Kunstkommissar aus Berlin endlich zum Zug kommen.
Um das vielleicht an dieser Stelle aber einmal einzuordnen, warum sich denn Sauer und Brandt da an die Polizei wenden, und jetzt wird es ein bisschen juristisch. NS-Kunst darf verkauft, gekauft und auch besessen werden, aber dafür gibt es einfach strenge Regeln, die man beachten muss. Es gibt natürlich auch offizielle Sammlerbörsen, es gibt offizielle Händler, aber da gibt es ein paar Kriterien, die sind auch im Strafgesetzbuch festgehalten. Da muss man sich einfach dran halten. Und da gibt es jetzt ein paar Paragraphen und da müssen Sie jetzt durch. Wir haben den Paragraph 86 und 86a und da steht eben drin, Kennzeichen von verfassungswidrigen Organisationen darf man nicht verbreiten, nicht verwenden, nicht öffentlich zugänglich machen, also zum Beispiel so ein Hakenkreuz. Dann steht da noch, man darf auch Propagandamittel nicht verbreiten, und Paragraph 259, ich hoffe, Sie schreiben mit, nachher fragen wir es noch ab. Paragraph 259, da darf man, also man darf Raubkunst, Nazi-Raubkunst, Kunst, die einem nicht gehört, nicht wissentlich verkaufen oder besitzen. Also man muss auch der rechtmäßige Besitzer sein. So, was heißt es jetzt? Wann darf man Nazi-Kunst kaufen oder behalten? Es muss bestimmten Kriterien nützen, zum Beispiel der Wissenschaft, der Forschung, der Lehre oder der Aufklärung oder auch der Geschichte, wie zum Beispiel, wenn sie im Museum stehen, oder man darf sie auch im privaten Rahmen sammeln. Es gibt da so ein viel rezitiertes Beispiel, wo das sehr deutlich wird, und zwar von der Oma, die noch eine alte Ausgabe von Hitlers Mein Kampf im Keller stehen hat. Das darf sie, das ist kein Verbrechen, das darf da unten lagern, kein Problem. Wenn sie jetzt 20 davon im Keller hat und sie aber auf dem Flohmarkt verticken will, dann kriegen wir ein Problem. Und also auch die seriösen Auktionshäuser und Händler müssen sich natürlich an diese Regeln halten. Das Beispiel dafür wäre zum einen, dass sie bei Fotos von ihren Angeboten, wenn sie jetzt so eine Uniform haben oder andere Kunst, dass sie die verbotenen Kennzeichen zum Beispiel abdecken müssen, abkleben, verpixeln. Daran würden sie, wenn sie jetzt Interesse hätten, seriöse Händler erkennen.
Ich war mal in Speyer auf so einem Militärflohmarkt. Und da habe ich das zum ersten Mal gesehen. Da hatten die auch Abzeichen von der Wehrmacht. Und da wurden die, sag ich mal, die Hakenkreuze und so waren abgeklebt. Also man konnte sich denken, was da zu sehen ist, aber man konnte es nicht sehen.
Ja, genau darum geht's.
Ja, also und die Interessenten für solche Sachen, die sitzen nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in den USA, Russland, also im kompletten Ausland. Und viele dieser Werke, über die wir da reden, die tauchen nie bei irgendeiner Auktion oder in irgendwelchen Katalogen auf, sondern die gehen immer unter der Hand weg. Das war dann auch bei unserem Dürkheimer Sammler so. Die sind untereinander extrem vernetzt und haben sich so ihre eigene kleine Nazi-Welt geschaffen. Das hört sich so ein bisschen nach Hobbygruppe an, ist es aber nicht, weil da geht's wirklich um Millionen von Euro, die für solche Objekte da bezahlt werden. Und es gibt Menschen, die haben einfach ein Rieseninteresse daran, sich so ein Zeugs irgendwo ins Wohnzimmer oder in den Keller zu stellen.
Und das nötige Kleingeld. Jetzt ist es so, wir kommen wieder zurück zu unserem Detektiv und unserer Miss Marple. Dank den Aussagen von den beiden und auch von dem Journalisten mit dem Spiegel, mit dem sich René Alorsch ja mittlerweile vernetzt hat, kommt das LKA endlich weiter. Und jetzt sind 8 Personen im Verdacht der Ermittler. Und bei einem dieser 8 Personen vermuten sie eben, diese Hengste zu finden. Und unser Dürkheimer Sammler ist da schon ein ziemlich heißer Kandidat dafür. Und dann kommt es eben an dem erwähnten 20. Mai 2015 zu der Razzia. Und die ist wirklich groß angelegt. 8 Personen sind im Verdächtigenkreis und sie führt sie wirklich deutschlandweit an verschiedene Standpunkte. Und wenn wir uns jetzt mal zurückerinnern, falls Sie es noch wissen, es war ein Mittwoch, die Straßen waren noch ein bisschen nass vom Regen und in den Wohngebieten hier in Bad Dürkheim war es eigentlich noch relativ ruhig.
Also so wie immer?
Ja, wie immer. Naja, zumindest bis dann die Autos der Ermittler vorgerollt sind.
Da wir da nicht selbst dabei waren, holen wir nun denjenigen auf die Bühne, der für die Rheinpfalz damals live berichtet hat. Und das ist niemand anderes als unser langjähriger Redaktionsleiter der Lokalredaktion Bad Dürkheim, Peter Spengler. Peter, komm zu uns.
Ah,
Hallo Peter,
hi.
Schön, dass du da bist.
Wir Peter haben hat einen, auch den Schleichweg gefunden.
Der hat den Schleichweg gefunden, stimmt, den Trampelpfad.
Drüben haben sie zugemacht. Guten Abend, verehrtes Publikum. Ich freue mich, dass Sie da sind und freue mich, dass ich hier sein darf.
Wir freuen uns auch, Peter. Der Peter hat sofort Ja gesagt, als wir ihn gefragt haben. Und wir haben uns da sehr drüber gefreut. Peter, wie lange warst du Leiter der Lokalredaktion in Bad Dürkheim?
Ich war 17 Jahre lang also Lokalchef in Bad Dürkheim. Insgesamt 40 Jahre bei der Rheinpfalz. Und auch ich hatte jeden Tag, wenn ich aus zu Hause, ich bin aufgewachsen in Hausen, wenn ich aus der Haustür getreten bin, hatte ich den Limburg-Turm vor Augen. Also ganz enge Beziehung. War natürlich auch hier für die Jungs hier in der Umgebung Abenteuerspielplatz.
Also ich glaube, der Peter hat in Bad Dürkheim schon jeden Stein umgedreht. Also wenn, dann du. Ist so.
Wenn du das sagst.
Ja. Hattest du eigentlich in deiner Karriere schon mal vorher mit Kunstdiebstahl zu tun?
Nee. Ich komme eigentlich aus dem Sport. Ich habe mit Kunst sehr wenig am Hut.
Also ich meine jetzt auch nicht den Diebstahl von Dubbelgläsern auf dem Wurstmarkt.
Nee.
Nie?
Ich bin... Ja. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe auch wenig Ahnung von Kunst, muss ich dazu sagen.
Okay. Wir haben jetzt den 20.
Ich hätte mir auch sowas nicht ins Haus ausgeholt. Also,
hättest du denn Platz gehabt im Wohnzimmer?
Nee.
Okay.
Ja.
Wir haben den 20. Mai 2015. Mittwoch. Ich denke mir mal, du bist morgens so zwischen 9 und 10 normalerweise in die Redaktion gekommen.
Eher 10.
Okay. Die Razzia hat begonnen. Wie habt ihr davon erfahren?
Wie gesagt, der Abtransport war ja donnerstags. Und wir haben Mittwoch im Laufe des Tages was Leuten hören. Es hätte eine Durchsuchung gegeben im Gewerbegebiet. Und es ging wohl um verschollene Nazikunst. Da hat mir eigentlich schon gedämmert, in welche Richtung es gehen könnte, weil es gab zuvor, ich sag mal, einschlägige Narrative über unseren Sammler. Ich bin da natürlich runtergefahren, habe aber weder noch Polizisten getroffen, noch irgendwelche Anwohner, die als Augenzeugen hätten fungieren können. Ich war mir zwar zu 98% sicher, dass es die Halle war, vor der ich gestanden hatte, aber das war mir zu heikel, ohne Verifizierung da am selben Tag noch ins Blatt zu gehen. Donnerstags haben wir dann relativ früh über die Zentrale in Lu die Nachricht bekommen, dass die Ermittlungsbehörden einen Ortstermin angekündigt hätten.
Also die Zentrale,
wir sind jetzt am Donnerstag.
Unsere Zentrale der Rheinpfalz, ja.
Ja, genau, die Rheinpfalzzentrale. Ja. Wir sind jetzt am Donnerstag. Und zwar das LKA habe das THW mit dem Abtransport beauftragt. Abends sollte es sein und es wurde sogar die Adresse geliefert. Das war sehr ungewöhnlich, weil normalerweise ruft die Polizei nicht jeden Tag bei der Presse an und sagt, hey, wir machen Razzia, wollt ihr kommen? Und die haben das natürlich bewusst inszeniert, um der Öffentlichkeit ganz einfach ihren Fahndungserfolg da vor Augen zu führen. Ich meine, es war ja auch tatsächlich eine absolute Sensation. Mächtige Statuen aus der NS-Zeit von Speer in Auftrag gegeben, von Hitler wahrscheinlich... das heißt, von Hitler in Auftrag gegeben, der Speer hat es durchgeführt.
Aber kannst du uns mal mitnehmen? Also ihr seid zu dieser Halle gefahren an diesem Donnerstag, nachdem die Polizei angerufen hat.
Abends, ja. Unser Fotograf, der Peter Kretschmer, ist jetzt, weiß nicht, ob er heute Abend da ist, schade, ich glaube nicht. Und ich sind dann hingefahren und da waren dann schon verschiedene Medienleute versammelt, ein paar Anwohner waren versammelt und wir haben dann erstmal gewartet, was sich weiter tut. Um kurz nach 7 kam dann die blaue Armada des Technischen Hilfswerks von der B71 runter, bog in die Bruchstraße ein und kam dann tatsächlich ein bisschen dramatisch vor der untergehenden Sonne schon, kamen die da angeritten, sage ich mal, und bogen dann aber komischerweise eine Straße vorher ab. Das hat natürlich zunächst mal für Verwirrung gesorgt hier bei den Medienleuten und beim Publikum. Und dann war das aber so, weil die Straße an der Halle zu eng war, fuhren die über ein benachbartes Firmengelände, haben dort rangiert und sind dann rückwärts auf diese Sackgasse gestoßen und dann rückwärts in der Halle verschwunden. Rolltor runter.
Das heißt, gesehen habt ihr eigentlich nichts?
Wir haben bis dahin nichts gesehen.
Und wann, also Was war dann? Also was habt ihr da so gemacht?
Wir haben weiter gewartet. Wir haben weiter gewartet und dann sind da Peter und ich ganz einfach auf die Idee gekommen, wenn wir schon dann den Heimvorteil haben, wir probieren es mal durch die Hintertür. Und zwar buchstäblich. Wir sind dann ein paar Anwesen weiter nach vorne gelaufen. Der haben Nachbar hat uns reingelassen und wir sind dann nach hinten in den Garten und haben dann tatsächlich von hinten dort in die Halle gucken können. Da hatten die schon vor der Halle, also am Hinterausgang, ein Stahlgestell aufgebaut. Das sah aus wie so eine Schiene. In der Halle drin sah man also große Figuren unter schwarzen Planen, aber am Kopf, an der Kopfform hat man schon gesehen, das müssen die Gäule sein. Gut, irgendwann haben die wieder zugemacht. Das ist ja ein Riesenaufwand. Die sind ja total schwer.
Ein paar Tonnen.
Und mit dem Kran dort in der Halle zu hantieren, ja, und dann diese Gurte da umzumachen. Das hat also alles eine Zeit lang gedauert.
Aber ich muss noch mal einmal fragen, als ihr dabei bei dem Nachbarn drin stand, konntet ihr direkt da drauf gucken? Oder?
Wir haben die ersten Fotos gemacht.
Ja. Ja. Also ihr musstet nicht irgendwo hochklettern oder?
Nee, wir haben einfach hinten durch den Zaun geguckt und dann hat man zwei Anwesen weiter, hat man alles verfolgen können.
Eine Frage noch. Normalerweise gibt es ja auch bei so großen Aktionen immer jemanden, den man als Presseleute ansprechen kann, die einem Infos geben oder so. Hattet ihr das da auch? Habt ihr überhaupt irgendwas erfahren?
Ja gut, es war klar, dass es um die beiden Pferde geht. Ab und an kam dann entweder ein Presseoffizier der Polizei oder der Anwalt der Familie raus und hat uns ein paar mehr oder minder hilfreiche Informationen gegeben. Also es war überhaupt nichts. Aber die wollten dann einfach die Zeit überspielen, bis die dann soweit waren. Inzwischen sind auch immer mehr Anwohner dann aufmerksam geworden. Ich schätze, am Ende waren das mindestens also über 100. Und es wurde ja im Prinzip so allmählich dunkel und dämmeriger. Es hat dann noch mal mehr als eine Stunde gedauert. Und dann um 21.45 Uhr ging das Rolltor hoch. Und dann hat es aber noch mal 4 Minuten gedauert, bis sie dann rausgerollt sind. Und dann kamen die in die...
Hast du gestoppt, die Uhr? Oder?
Ich habe auf die Uhr geguckt. Ich bin Detailfanatiker. dann kamen die also diese Gasse hochgerollt.
Hast du zu Hause einen Zettel liegen, wo du es aufgeschrieben hast oder so?
Ich habe meine Artikel von damals alle
nochmal rausgebracht. Okay.
Und ich muss sagen, es war wirklich ein stimmungsvolles Bild. Es war blaue Stunde. Der Himmel war blau an dem Tag, wolkenlos. Und sie sind dann praktisch da durch die Gasse gerollt. Die beiden Pferde hintereinander auf dem Tieflader. Nicht mehr bronzefarben, sondern überzogen von rostbrauner Patina.
Man sieht sie da vorne
dem Bild. Ja. Die Einschusslöcher hat man damals auch gesehen. Wir haben tatsächlich gedacht, das waren Einschüsse aus dem Krieg oder aus Dings. Aber von den Russen haben wir dann erst später erfahren. Die haben die dann nochmal abgestellt für, ich sag mal, mindestens 10 Minuten. Dann durften alle fotografieren und filmen und Handys und Kameras und was weiß ich. Das war praktisch die Entschädigung für mehr als 4 Stunden Warten. Dem ersten als sie da rauskamen, folgte dann eigentlich so gleich ein bisschen die Ernüchterung. Also ich will mal sagen, durch meine Brille, elegant sind die Dinger ja nicht. Eher wuchtig und irgendwie unproportional. Als habe der Bildhauer bei der Arbeit so viel Wert oder so viel Ausprägung auf die Hinterteile gelegt, dass ihm für die Köpfe das Material ausgegangen ist. Ja?
Also sie sind in der Tat unnatürlich muskulös.
Ja, also ich sage hinten Brauereigäule, oben Pony.
Ja. Und also die Museumsleiterin, zu der wir noch kommen, die hat gesagt, also die Hengste gehörten zur propagandistischen Gesamtgestaltung einer von aggressiver Männlichkeit, Militarismus und rassistischer Ideologie geprägten Architektur. Also ich finde,
da habe ich nachher noch eine Episode. Gut, also dann. Sind die dann losgefahren?
Vielleicht passt es gerade in dem Kontext, noch mal 3 Worte zu Josef Torak zu sagen. Ich hatte ja gerade schon ein bisschen was zu dem gesagt. Der wurde von Hitler vom Wehrdienst befreit und kam auf eine Liste von 12 Künstlern, die unersetzlich für das Deutsche Reich seien. So, und jetzt kommt der Witz der Geschichte. Bei der Entnazifizierung überstand er das alles völlig unbehelligt. Er wurde 1948 in München als nicht betroffen freigesprochen. Jetzt sind wir wieder bei dir. Das kann man mal sacken lassen, ja.
Also die sind dann tatsächlich losgefahren, ab der Sonne entgegen, die war untergegangen mittlerweile, Richtung Bergzabern auf dem Bundeswehrgelände, da sollten die untergebracht werden und sind dann auch dorthin gekommen. Gut, für uns hieß es, für mich und Peter hieß es, ab in die Redaktion und an die Computer, schreiben, Bilder übertragen, Seiten bauen und so weiter und so fort, Nachtschicht. Ich bin nach Mitternacht nach Hause gekommen. Aber ich hatte in der Freitagausgabe 150 Zeilen.
Ich würde gerne noch einmal auf diese 4 Stunden zurückkommen, die ihr da vor dieser Halle gewartet habt. Ja. Saßt ihr da mit Snacks und Getränken und habt gewartet, bis jemand kam? Oder wie habt ihr euch die Zeit
vertrieben? Wir haben uns die beiden in den Bauch gestanden, weil da gab es nichts. Gut, der eine oder andere Anwohner ist da mal rein und hat eine Schorle gemischt oder so. klar, man lässt ja seine Gäste vor der Haustür nicht seinen Trocken stehen. In Tür kam schon gar nicht. Aber da gab es nichts Offizielles. Also weder zu essen noch zu trinken. Ich weiß auch nicht, ob irgendeiner Appetit gehabt hätte. Das war einfach total spannend. Gut, freitags meldet sich dann aufgrund des Artikels ein Anwohner aus dem Bruch, dessen Haus direkt neben dem gegenüberliegenden Firmengelände stand. Dort hatten, wir haben dann unten auch erfahren gehabt, es waren etwa ein Dutzend Ermittler, die da zugange waren an 2 Orten, nämlich in der Lagerhalle und gegenüber auf dem Firmengelände nochmal irgendwo, das man aber nicht einsehen konnte. Und der hat uns dann erzählt, dass die fahren da schon mittags, also vor dem Abtransport der Pferde schon kleinere Teile mitgenommen hätten und andere Kunstgegenstände und so, aber dass da auf dem Gelände noch riesen Brocken behauener Steine legen in 2 riesen Kisten. Also wir müssen uns das vorstellen, Kiste vielleicht so 8 Meter lang, 3 Meter breit und die seien offen einsehbar. Gut, der Mann war dann so freundlich und hat uns eine Leiter geliehen.
Also der Leiter der Lokalredaktion bekam eine Leiter.
Ah, ja, genau. Ja. Und wir sind dann da hoch und haben uns das angeguckt. Das war klasse. Weil wir hätten natürlich nicht aufs Firmengelände gedurft.
Mit Schorle in der Hand oder ohne?
Nee. Okay, das war ja der nächste Tag, ich musste ja noch arbeiten. und vor unseren Füßen lagen dann behauene Steine, lag dann praktisch der sogenannte Wächter. Ein, wie wir später erfahren haben, ein grimmig entschlossen dreinblickender antiker Modellathlet. Der hatte solche Muskelstränge, aber ich bin jetzt so frei, einen ziemlich kleinen Zipfel. Und das passt jetzt wieder zu deiner Männlichkeit, weil auch der hat irgendwie, der war, die Proportionen haben nicht gestimmt.
Also nicht zu meiner, sondern zu der. Danke. Ja. Also müssen wir schon bei der Wahrheit bleiben, Peter.
Die Proportionen haben da also auch nicht gestimmt.
Aber so anzügliche Witze funktionieren immer.
Was es mit dem Krieger auf sich hat oder mit dem Wächter, das kann vielleicht auch der Kollege Christoph Hemmelmann nachher nochmal was erzählen. Was ich sagen kann, also die Foto von Peter Kretschmer, die hatten die Rheinpfalz-Lokalausgabe und das Südwest-Ressort in der Samstagausgabe weltweit exklusiv im Blatt. Darauf sind wir heute noch ein bisschen stolz.
Das kannst du auch.
Ja, das war dann im Prinzip das Ende. Achso, ich war dann auch, weil wir ja vorhin gesagt haben, auch Privathäuser sind untersucht worden oder durchsucht worden. Ich bin dann auch mal dann ans Privathaus gefahren. Aber das ist recht unergiebig. Das liegt irgendwo im Waldrand, am Waldrand in Seebach. Ist durch eine hohe Mauer vollkommen zu. Man kann also nicht mal in den ersten Stock schauen. Also man kann weder in das Grundstück einsehen noch rausgucken. Es gibt eine Tiefgarage, sodass man also im Prinzip auch auf der Straße niemand hat aus dem Auto steigen sehen, was dazu passt, dass die Familie und auch der Sammler absolut zurückgezogen
sind. Und diese Tiefgarage, stand da nicht auch mal irgendwie so ein größeres Fahrzeug drin? Also man hörte davon, dass die irgendwie mal mit dem Panzer zum Tanken hier gefahren sind?
Nee, der Panzer in der Tiefgarage, das war der
Schleswig-Holstein,
der Sammler in Kiel.
Ja,
der auf den Panzer in Dürkheim komme ich noch.
Ah, du, da kommst du noch, weil, weil der in Kiel, der hatte Kettenfahrzeuge, der in Dürkheim, glaube ich, keine. Ne?
Nee, also, nee. Ja,
wir haben heute Abend ein paar im Angebot.
Wir, haben Sie keinen Panzer in der Garage? Also, das ist ja.
Aber vielleicht kannst du ja mal ein bisschen noch erzählen, was über diesen Dürkheimer Sammler bei deiner Recherche eigentlich alles zutage gekommen ist. Also, was war das für ein Typ?
Von dem Mann ist wirklich ganz, ganz wenig bekannt. Auch ich muss mich auf Drittauskünfte beschränken. Ich lebe jetzt seit 65 Jahren in Bad Dürkheim. Ich bin diesem Mann nie begegnet. Und auch Stadträte, die noch länger im Stadtrat waren, die ich damals gefragt habe, die haben den auch nie gesehen. Ich habe ihn einmal auf einem unscharfen Foto im Spiegel, im Magazin Spiegel gesehen, das damals auf 6 vollen Seiten über den Fall berichtet hat. Da stand er zusammen mit seinem Sohn auf dem Foto, auch mit irgendwelchen Objekten und Sammlern dazu. Also eher untersetzt. Ich glaube, keine 1,80, schütteres Haar. Eigentlich eher ein unscheinbarer Typ. Der Mann ist Jahrgang 41, mittlerweile also knapp 85. Als Unternehmer war er absolut erfolgreich. Er hatte mehrere Firmen, darunter die im Bruch, die zu Hochzeiten 1,5 Hektar Gelände hatte. Das ist ein Drittel des Wurstmarkts und bis zu 300 Mitarbeiter. Er gilt als millionenschwer. Manche sprechen sogar von über einer Milliarde. Die Firma hatte er jung von seinem Vater übernommen, der zuvor Leiter einer Abteilung in der BASF war, die geschlossen wurde, als der Senior in Ruhestand ging. Der Senior hat dann die ganze Technik der BASF abgekauft und dann in Dürkheim diese Firma aufgemacht. Die Firma arbeitet als Dienstleister für eine nationale Industriebranche, die nahezu sämtliche deutschen Spitzenkonzerne dieser Branche als Kunden führt. Er selbst hat das Unternehmen patriarchalisch geführt. Ich sag mal salopp, das Personal hatte Mores vor ihm, aber ließ aber andererseits auch nichts auf ihn kommen. Es war bekannt, dass er seinen Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen, je nachdem, zumindest eine Zeit lang bei der Geburt eines männlichen Nachkommens, wohlgemerkt nur Söhne, eine einmalige Zulage zahlte, um das Wort Prämie mal zu vermeiden. Und das, dem Vernehmen nach waren das jemals 300 Mark. Also wenn du einen Sohn zur Welt gebracht hast, oder deine Frau natürlich, dann hast du 300 Mark gekriegt.
Bei Mädchen gab es nichts. Bei Mädchen gab es nichts.
Nee, bei Mädchen gab es nichts. Also im Leben der Stadt war er absolut rar. Ich habe damals geschrieben, er ist zum damaligen Zeitpunkt also der bekannteste Unbekannte in Bad Dürkheim. Es gab eine Männerklique mit sogenannten honorigen Unternehmern und Geschäftsführern, also alles ehrenwerte Leute, die sind einmal im Jahr segeln gegangen. Auch von dort war nichts Negatives zu erfahren oder zu hören. In seinem Ruderverein in Ludwigshafen galt er als einer unter allen. Er ist nie parteipolitisch in Erscheinung getreten, auch nicht als Spender und schon gar nicht an die Rechte. Dafür sponserte er schon mal einen Sportverein. In seiner Firma veranstaltet er wohl bis heute Vortragsreihen und Konzertreihen für einen ganz engen Freundes- und Bekanntenkreis. Die er dann auch, die kommen von überall her, die bringt er dann in Bad Dürkheim unter. Ich kenne einen, der dort immer regelmäßig zu Gast war, aus meiner früheren Nachbarschaft.
Jetzt hast du uns aber immer noch nicht von dem Panzer erzählt.
Ach so, Moment. Also ich muss nochmal zurückkommen auf den Sammler. Seine Schwachstelle, wirklich seine einzige Schwachstelle aus meiner Sicht, war seine Schwäche für diesen Nazi-Kram. Für NS- und Wehrmachtsdevotionalien. Obwohl er am Ende des Dritten Reichs noch keine 4 Jahre alt war und man musste von seinen Spleen und von seiner Neigung für auch nationalsozialistisches Gedankengut. Aber das trat in Dürkheim öffentlich nicht zutage. Nur einmal muss er etwas Schriftliches abgesondert haben, das dann prompt dem Konzernvorstand eines seiner Kunden in die Finger fiel und der hat ihm dann prompt die Daumenschrauben angesetzt. Er hat gesagt, entweder er zieht sich aus der Firma zurück oder alle Großkunden ziehen sich zurück. Und daraufhin hat er 1993, knall auf Fall, sich vom operativen Geschäft absolut zurückgezogen. war aber nach wie vor natürlich die graue Eminenz und Kopf dieses ganzen Firmenkonglomerats.
Der Panzer.
Jetzt bist du immer noch, jetzt komme ich zum Panzer, ja, ja, klar.
Endlich.
Also, wir lassen nicht locker.
Einmal, so erzählt man, das war auch die Erzählung in Bad Dürkheim, habe er also Passanten im Gewerbegebiet, je nach Alter, in Staunen oder in Schrecken versetzt, als er dann also tatsächlich mit einem Panzer zur Tankstelle vorne im Bruch fuhr, um zu tanken. Ich habe damals geschrieben, es ist von einem Kettenfahrzeug, aber ich bin mir mittlerweile nicht mehr sicher. Ich denke, es war ein sogenannter Panzerspähwagen, den die Wehrmacht damals hatte. Den gab es auf 4 und auf 6 Rädern, weil mit einem Kette durchs Bruch, da hätte er eine saftige Rechnung von der Stadt gekriegt. Er hatte auf jeden Fall, es gab einen Geschützturm und eine Bordkanone, sonst hätten die Leute ja nicht von Panzer gesprochen. Und ich war mir lange Zeit nicht sicher, ob es tatsächlich eine reale Geschichte ist oder frei erfunden, bis ich dann just an dem Abend vor der Halle, als die Pferde geholt haben, eine Anwohnerin kennengelernt habe, die dies als Kind tatsächlich beobachtet hat, selbst beobachtet hat. O-Ton, ich bin zu tot verschrocken.
Und wissen wir, ob dieser Panzer heute noch in Dürkheim steht?
Nee, das weiß man nicht.
Er hat
auf seinem Firmengelände wohl verschiedene Oldtimer, auch richtige Oldtimer, also Autos, stehen gehabt. Aber was mit diesem Fahrzeug geworden ist, weiß man nicht.
Also sollten Sie mal einen Panzer in Dürkheim sehen, rufen Sie uns bitte an. Ja, also wir hätten Interesse, da nochmal weiter zu recherchieren. Und wenn Sie Ihr Handy mit haben, machen Sie ein Foto.
Also der Formel-1-Bolide, mit dem Jochen Maas mal durch die Bruchstraße gedröhnt ist, der wäre mir lieber.
Okay. Peter, vielleicht nochmal ganz kurz, bevor wir dich hier von der Bühne entlassen. Du hattest gerade vom THW vorhin auch gesprochen, wie die abgeholt haben. Ja. Das sieht man ja auf dem Bild mit diesen orangen Gurten.
Ja.
Und ich war ja in Berlin und habe mir die Pferde da angeschaut. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Und nur so viel, die Gurte, die Spuren sieht man heute noch. Also das Orange ist immer noch an den Pferden zu sehen. Das haben die nicht weggemacht, mit Absicht nicht, weil sie sagen, das gehört auch zu der Geschichte. Also du bist Teil der Geschichte. Auch schön, oder?
Auf jeden Fall. Also in meiner Laufbahn, journalistischen Laufbahn, war das sicher einer der spektakulärsten Fälle. Also so einen Fall hat man wahrscheinlich nur einmal als Schreiber.
Vielen Dank, dass du da warst.
Gerne, hat Spaß gemacht. Vielen Dank, tschüss.
So, bevor wir jetzt den nächsten Gast auf die Bühne holen, wir haben nämlich noch jemanden da, möchte ich nochmal erklären, warum wir heute Abend den Namen des Sammlers aus Dürkheim nicht nennen. Die Viktoria und ich, wir haben da länger drüber diskutiert, weil man muss ehrlich sagen, wenn Sie den finden wollen, finden Sie den. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Der ist im Netz vielfach genannt und die ganze Berichterstattung von damals, die zu finden ist, da wird er immer noch genannt. Aber wir haben uns bewusst entschlossen, das nicht zu tun. Der Mann ist mittlerweile weit über 80. Die ganze Sache ist, da reden wir ja gleich drüber, auch geklärt. Und ich finde und wir fanden, er hat jetzt irgendwie auch das Recht, wenn er dann doch mal vielleicht durch die Stadt laufen sollte, seine Ruhe zu haben. Und deshalb haben wir uns da heute Abend für entschlossen, den Namen nicht zu nennen. Ja, ob das dann am Ende ihm was bringt oder nicht, weiß ich nicht. Aber wir hatten dabei irgendwie ein besseres Gefühl.
Genau.
So, und jetzt wollen wir noch mehr darüber erfahren, wie die Pferde in der Pfalz gelandet sind, welche Vorwürfe die Ermittler dem Dürkheimer Sammler damals machten und was diese Ermittlungen zutage gebracht haben. Und dafür holen wir nun unseren ehemaligen Mann für alles Böse auf die Bühne, der die Ermittlungen damals für die Rheinpfalz begleitet hat, also unser Arthur Brandt sozusagen, der Rheinpfalz, der Kunstdetektiv der Rheinpfalz. Ich weiß nicht, ob er das gerne hört, gucken wir mal, wird er gleich sagen. Unser Leiter der Lokalredaktion in Grünstadt und ehemaligen Alles Böse-Host Christoph Hemmelmann. Hallo Christoph. So, Christoph. Der Christoph, das muss ich noch sagen, bevor du weitermachst. Müssen einen kleinen Exkurs weg vom Panzer. Kommen wir jetzt mal einmal zu Alles Böse. Und vielleicht haben die sich schon mal gefragt, warum haben die sich so einen verrückten, vielleicht auch, sagen sie, bescheuerten oder so Namen ausgesucht für einen Podcast, Alles Böse. Das kann ich Ihnen erklären. Und schuld ist der Kollege da. Und zwar haben wir 2020 damals die erste Folge gemacht. Am 14.12. ist die erschienen. Und wir hatten alle keine Ahnung, wie man einen Podcast macht. Und dann haben wir damals überlegt und haben gesagt, wir holen uns jetzt jemanden, der uns so ein bisschen erzählt, wie man das macht und was man für Technik braucht etc. Und dann kam eine Kollegin aus einem anderen Verlag, die schon Podcast erfahren war und stand dann mit uns in einem großen Büro, wo wir uns da alle zusammengepackt hatten und wir mussten uns vorstellen. Und sie sagte, sagt doch mal einfach euren Namen und was ihr so macht. Und dann war der Christoph dran und der Christoph sagt, ich bin Christoph Hemmelmann, ich bin der Mann für alles Böse. Und dann hat sie ihn angeguckt und hat gesagt, ja, dann haben wir ja schon einen Namen für einen Podcast. Und so ist der Name Alles Böse entstanden.
Wobei, also Uwe, du hast jetzt ein Detail weggelassen.
Okay.
Vor diesen Testaufnahmen und so weiter hat er zu mir gesagt, Das bleibt gar nicht an dir hängen. Komm nur mal gerade runter und probier das mal aus. Aber nur, dass man es einfach mal... Ja, und ja. Dann war das Ergebnis so.
Und das war das Ergebnis so. Und und dann ist der Christoph irgendwann nach Grünstadt gegangen als Lokalchef. Und da haben wir uns dann podcastmäßig zumindest regelmäßig getrennt. Hatten wir ein Jahr Pause. Und dann haben wir wieder... Dann ist die Vicky zu uns in die Pfalz gekommen. Also die war schon in der Pfalz, aber die hat woanders gearbeitet. Und seitdem erscheint er auch wieder und jetzt auch immer wieder monatlich. Wir versuchen es. Ja? Und wir laden Sie herzlich ein bei Spotify, Apple oder auf rheinpfalz.de. Können Sie ihn hören. So, Werbesendung zu Ende. Ja, wir sind raus. aber Christoph, oder soll ich Arthur sagen? Nee, Christoph, wie hast du damals eigentlich von dieser ganzen Razzia erfahren?
Ja gut, Peter hat ja eben schon ein bisschen beschrieben, wie das bei der Rheinpfalz angekommen ist. Das war eben eine doch sehr schnell, sehr öffentliche Geschichte. Und in so einem Moment ist es eigentlich für uns ganz normal. Manchmal spricht man sich ab, manchmal geht es auch fast schon automatisch. Man braucht auf der einen Seite jemanden am Boden, der sich dort vorauskennt, der weiß, bei wem man klingeln kann, der weiß, wo man eine Leiter kriegt, der weiß, wo man eine Rieslingschorle kriegt. Und andererseits braucht man dann eben auch Leute, die am Schreibtisch ausharren, die Mails verschicken, die online recherchieren, die in der Gegend rum telefonieren. Und nachdem ich damals, auch wenn Alles Böse noch nicht geboren war, ich schon so ein bisschen der Rheinpfalzmann für Alles Böse war, es ging ja um eine Razzia, es ging um Polizei, es ging Ermittlungen und so weiter, war das eigentlich im Grunde fast automatisch, dass dann dieser Part sozusagen einfach bei mir liegt. Und für mich ging es dann in dem Moment eigentlich darum, nochmal genauer herauszufinden, was da jetzt eigentlich ist. Wir wussten halt irgendwas von prominenter NS-Kunst. Wir wussten, die war irgendwie verschollen. Es kursierten auch ein paar Namen von Künstlern. Es kursierten Namen der Kunstobjekte. Aber da fängt das Problem dann schon an. Die gibt es ja teilweise in verschiedenen Ausführungen. Oder der Künstler hat unter dem gleichen Namen teilweise mehrere Statuen gemacht. Und das musste man so alles ein bisschen sortieren. Außerdem muss man auch erstmal einordnen, wer sind diese Künstler überhaupt. Also ich würde jetzt sagen, ich bin kein völliger Banause und wenn es jetzt ein Riemenschneider gewesen wäre, damit hätte ich sofort was anfangen können. Bei Thorak, Breker und so weiter, bestenfalls ganz, ganz vage. Ich habe dann so, erster, zweiter Tag, habe ich zum Beispiel mit der Kunsthistorikerin Magdalena Bußhardt gesprochen. Die war eine von denen, die eben Statuen in Eberswalde auf dem Sportplatz gesehen hatte und dann sozusagen die Kunde davon in den Westen gebracht hatte. Und ich habe mit einem Kunstgeschichtler in München telefoniert. Da war damals eine Ausstellung kurz vorher gewesen, wo er involviert gewesen war. Und habe den mal gefragt, weil auch das wussten wir nicht, was könnte denn sowas wert sein? Und also von den 8,1 Millionen wussten wir noch lange nichts. der sagte damals, naja, so ganz, ganz vorsichtig geschätzt, vielleicht 500.000 Euro pro Pferd. Ja, und ansonsten habe ich dann eben versucht, an die Ermittlungsbehörden ranzukommen, also in dem Fall die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin. Da hat eine Arbeitsbeziehung für mich begonnen, die dann mehr als 5 Jahre angehalten hat und nicht immer erfreulich für mich war. Ja, und
welche Vorwürfe standen denn da im Raum am Anfang?
Ja, also das war relativ klar. Es ging um Hehlerei. Hehlerei, ganz einfach, ist, wenn man Diebesgut kauft oder verkauft. Dafür drohen bis zu 5 Jahre Haft. Damit war auch klar, die Logik dahinter, die gehen davon aus, wir haben es hier mit Kunstwerken zu tun, die eigentlich der Bundesrepublik gehören und die der Bad Dürkheimer Sammler nicht auf legalem Weg bekommen haben kann.
Aber da ging es nicht nur um die Hengste, oder?
Also von der Vorgeschichte her, die Hengste waren auf den Markt angeboten worden, so war die Sache in die Gänge gekommen. Die gingen aber wohl schon davon aus, dass man da noch mehr finden kann. Ich habe vorhin schon mal kurz erwähnt, dieser zweite sozusagen Hotspot, Heikendorf bei Kiel, an der Kieler Förde. Dort war ein 78-jähriger Sammler, auch gut bekannt mit unserem Bad Dürkheimer. Bei dem hatten sie auf Satellitenaufnahmen, Google Maps, wie auch immer, hatten sie gesehen, da steht was im Garten, das sieht verdächtig aus, auch nach so einer Statue. Das haben sie sich dann auch während dieser Razzia parallel angeschaut, haben festgestellt, nee, das ist kein Original, interessiert uns nicht. Aber dann waren sie im Keller und haben viele andere interessante Sachen gefunden.
Da muss man dazu sagen, als die Polizei da an diesem 20. Mai aufgetaucht ist, da wollte er sie erst nicht reinlassen. Also sie standen da vor der Tür und er hat sich zwar freundlich mit denen unterhalten, aber irgendwie so ins Haus wollte er nicht. Dann hat er irgendwann eine Liste gebracht, wo irgendwelche Kunstwerke und Dinge draufstanden und meinte dann, die Polizei wird wieder fahren. Das haben die nicht getan. Und dann sind die irgendwann in dieses Haus gekommen, da in Schleswig-Holstein. Und ich sag mal so, da waren selbst langjährige Ermittler überrascht, weil da haben sie dann nicht nur irgendwelche Büsten oder so gesehen, sondern...
Na gut, es muss reihenweise Schaufensterpuppen gegeben haben, die verschiedene Nazi-Uniformen anhatten und jede Menge Militarier, das war eine Flugabwehrkanone, eine Haubitze und eben ein Kettenpanzer Typ Panther, also der Standard. Panzer der Wehrmacht, den hat dann, ich glaube, ungefähr 2 Wochen später, weil er nicht mehr fahrbereit war, die Bundeswehr mit ungefähr 20 Mann aus der Tiefgarage rausgezerrt, wobei sowohl das Haus als auch der Panzer selbst gewisse Schäden genommen
haben. Ja, aber es war wohl so, also mit, ob sie direkt schussfähig waren, weiß ich nicht, aber sie waren wohl, auch die Haubitze, sie waren noch waffenfähig und er muss auch wohl noch andere Sachen, also hätte man gewollt und die nötige Munition gehabt, hätte er auch damit, sag ich mal, irgendwie in die Kieler Bucht schießen können oder so.
Ja. Also es gab da auch eine längere Debatte, was heißt denn eigentlich, das ist eine Waffe oder das ist demilitarisiert? Mir hat zwischendrin auch mal ein Ermittler gesagt, naja, auch wenn das Ding nicht mehr schießen kann, stellen Sie sich vor, da fährt jemand mit einem Panzer durch die Gegend. Wie soll die Polizei denn den stoppen, wenn sie ihn stoppen will? Panzerbrechende Waffen hat sie nämlich nicht. Also auch das, schon allein das kann man problematisch sehen. Schlussendlich, sein Verfahren hat sich 6 Jahre lang hingezogen. Er ist verurteilt worden wegen illegalen Waffenbesitzes, aber nicht wegen des Panzers. Der ist sozusagen dann am Ende an der Stelle aussortiert worden. Das war ein unspektakuläres Maschinengewehrrohr und diese Haubitze oder was.
Und der Panzer, das muss man auch sagen, auch dort wussten Nachbarn davon, weil er im Winter mit dem Panzer Schnee geschoben hat. Was macht man sonst so mit dem Panzer, ne? Schnee schieben.
Nicht, dass er rostet. Ja. Aber kommen wir vielleicht nochmal wieder zurück zu unserem Bad Dürkheimer-Sammler. Da wurden ja jetzt auch nicht nur die Hengste gefunden. Wir haben ja schon von dem Leiterabenteuer von Peter vorhin erfahren. Was wurde in Bad Dürkheim denn noch so alles gefunden?
Gut, wir hatten da diese, ich nenne sie jetzt mal Granitbrocken, also große behauene Reliefstücke. Die waren, wohl bestimmt für Bauten in Germania, also für Berlin, wenn es dann zur Führerhauptstadt umgebaut ist, sollten da in so einen großen Triumphbogen hinein. Die haben aber, wir dachten ehrlich da auch am Anfang, ich weiß nicht, Peter, wie es dir ging, aber so auf den Bildern sahen die auch teilweise krass spektakulär aus. Die sind aber relativ schnell auch von den Ermittlern wieder aussortiert worden. Kam dann nur irgendwann die Mitteilung, gut, die sind nicht mehr Gegenstand der Ermittlungen, sind auch nicht mehr beschlagnahmt. So eine richtige Begründung haben wir dafür nie gekriegt. Ich gehe aber davon aus, ich habe denen dann relativ ausführlich hinterher recherchiert, die dürften aus einem Steinbruch im Fichtelgebirge gestammt haben. Da lagen bis in die 80er Jahre so Reliefbrocken rum, die in der NS-Zeit eben da behauen worden waren und dann am Ende nicht mehr abgeholt worden waren. Und wenn da jemand hingefahren ist und irgendwie ein bisschen Geld auf den Tisch gelegt hat, dann haben die dort eben verscherbelt. Von der rechtlichen Bewertung her, wenn das Reich damals diese Trümmer noch nicht bezahlt hatte, dann war das juristisch völlig unbedenklich. Falls doch, also mir hat mal jemand aus der Szene gesagt, er habe von Speer persönlich erfahren, die waren bezahlt, aber die Ermittler sind da irgendwie offensichtlich zu einem anderen Ergebnis gekommen.
Jetzt, bevor die Hengste ja als verschollen galten, konnte man jetzt ihren Weg ja noch relativ gut nachvollziehen. Uwe hatte das vorhin ja schon mal kurz erwähnt. Hol uns da noch mal kurz ab. Wie kamen jetzt die Pferde von Hitlers Reichskanzlei da nach Eberswalde?
Vielleicht sollten wir neben den Pferden auch noch mal gerade die anderen Bronzefiguren uns kurz sozusagen
anschauen. Es war so viel in dieser Lagerhalle.
Wir hatten zum einen die schreitenden Pferde, die kennen wir jetzt. Dann hatten wir noch eine Figur namens Berufung, die war bestimmt für einen Führerbau in Berlin. Es war ein nackter sitzender Jüngling, der, soll ich versuchen es nachzumachen, so ein bisschen gedankenschwer in die Gegend gestarrt hat. Dann hatten wir einen Künder, ein ebenso nackter und muskulöser Jüngling, der als Krieger so vorwärts schreitet und den Arm so gebieterisch emporgereckt hat. Und dann hatten wir noch zwei Damen, eine nackte Olympia, die sich mit ein bisschen gespreizten Beinen so geräkelt hat. Die stand auch im Garten der Reichskanzlei ursprünglich. Und wir hatten noch eine Galatea, die, sagen wir, nicht ganz so aufreizend war und von der man auch bis heute, glaube ich, nicht so genau weiß, wo sie eigentlich mal gestanden hat. Die Pferde waren von Thorak, hatten wir schon. Die beiden Jünglinge waren von Anno Breker, der andere Top-Bildhauer des Dritten Reichs. Und die beiden Damen, die waren von Fritz Klimsch, ebenfalls einer von diesen ganz prominenten Bildhauern dieser Zeit, allesamt Hitler-Günstlinge, die mit den Aufträgen von Hitler reich geworden sind. Und dann, weil, sagen wir, da, wo der Führer gekauft hat, haben alle anderen, die Geld hatten, auch gekauft. Also die haben in der Zeit richtig dick verdient und waren dann alle am Ende auf dieser, Uwe hat es schon angedeutet, gottbegnadeten Liste, die 12 Künstler, die also so wertvoll waren, dass man sie keinesfalls zum Kriegsdienst einberufen kann, weil da könnten sie ja eventuell sterben.
Und dann kommen wir jetzt zur Reise?
Dann kommen wir zur Reise.
Sag mal, nochmal was ganz kurz was anderes. Also diese Panzergeschichte und so, ich muss ja, hast du eigentlich zwischendurch mal gedacht, dass da irgendwie, also kennst du Stonk, kennst du den Film? Hast du da manchmal dran gedacht?
Ich habe sehr oft dran gedacht, weil ich habe das Gefühl, dass der Film Szene, über die wir hier reden, sehr, sehr treffend eingefangen hat.
Da fehlte nur das Schiff, ne? Irgendwie von Göring oder war es, glaube ich, da im Film, ja? Also das fehlt bei der ganzen Geschichte noch. Dann wäre es perfekt gewesen, ja. Aber gut, ja. Wir sind auf die Reise der schreitenden Pferde. Hitlers Hengste wurden sie, glaube ich, erst vom Spiegel genannt, ne? Kann es sein? Also weil, ne, Zeitungen können halt gut titeln und schreitende Pferde hört sich auch irgendwie langweilig an. Ja.
Gut, ihr habt die Reise ja in Teilen schon umrissen. Sie standen erst in Berlin, sind dann 1943 sozusagen in Sicherheit gebracht worden nach Brandenburg, wo wirklich ein Riesenlager gewesen sein muss für solche Kunstgegenstände. Und dann sind sie eben da in Eberswalde auf diesem Kasernensportplatz wieder aufgetaucht und so um 1988, 89 waren sie von dort eben verschwunden. Und auch wir wussten ja lange noch nichts über die näheren Umstände, wie sie da verschwunden waren. Aber ich habe irgendwann eine Frau gefunden, die selbst in der Wendezeit dazu recherchiert hatte. Es war eine bekannte Umweltschützerin, Künstlerin und DDR-Regimekritikerin.
Aber ich muss nochmal dazu sagen, weil es ist ganz wichtig für die, auch für die Geschichte. Die Pferde sind vor dem Mauerfall verschwunden dort. Also sie sind nicht 89 verschwunden, sondern sie sind vor dem Mauerfall schon 88, ja, Ende 88 waren sie ja weg irgendwie. Also das ist nochmal ganz wichtig, weil da kommen wir gleich noch zu. Ja. Man konnte nicht einfach so die Dinger wegbringen. Ja. Ja.
Also die Frau Gilsenbach, die lebte in Eberswalde und hat eben dann irgendwann mal festgestellt, gut, das sind allenfalls noch so ein paar Spuren in der Erde von schweren Fahrzeugen und hat versucht dann herauszufinden, was jetzt eigentlich passiert ist. Die hat dann mal den ehemaligen SED-Bürgermeister von Eberswalde angesprochen, der wusste nichts oder wollte nichts wissen. Sie hat das Oberkommando der UdSSR Weststreitkräfte angeschrieben, die, ich habe übrigens auch mal deswegen die russische Botschaft angeschrieben, kam auch nichts. Ja, das DDR-Kulturministerium auch nichts. Aber sie hat dann eben auch vor Ort mit sowjetischen Offizieren geplaudert und die haben dann eben erzählt, da im Dezember 88, das seien eben Deutsche, das wussten sie, gekommen, nachts und hätten gesagt, sie holen die Dinger ab, um sie zu verschrotten. Die waren ja aber jetzt sehr sperrig und die Soldaten hilfsbereit haben angeboten, sie könnten die ja so ein bisschen zersägen und so, dass man die besser aufladen kann und das haben diese Abholer dann entsetzt abgewehrt, was den Soldaten dann schon ein bisschen komisch vorkam bei Schrott.
Aber ich glaube, der sowjetische Kommandant hat irgendwie dem Bürgermeister aus Eberswalde dann auch nochmal eine andere Geschichte erzählt.
Wir haben einen russischen Regimentskommandeur irgendwann in der Geschichte, wir wissen aber nicht, ob es den überhaupt gegeben hat. Da sind wir wieder bei unserem Bad Dürkheimer Sammler. Der hatte einen Anwalt, der war sozusagen unsere Anlaufstelle und von dem gab es im Grunde genommen so als offizielle Formel. Sein Mandant hat die Kunstgegenstände teils bei den Nachfahren der Hersteller, das bezog sich wohl dann auf die Granitfriese, und teils bei der russischen Armee erworben. Mehr gab es dazu nicht und auf einmal, ich weiß nicht mehr wie, bin ich im Netz auf eine Homepage gestoßen, die gibt's übrigens heute noch, die trägt den Namen unseres Bad Dürkheimer Sammlers. Sie war halt nur so gestrickt, dass die jetzt Google und so weiter nicht findet und von daher ist die auch niemandem aufgefallen. Aber da habe ich dann entdeckt, dass er da also selber online gestellt hatte, ein Dokument mit 7 maschinengetippten Zeilen in kyrillischen Buchstaben, Stempel mit 5-zackigem Stern, Unterschrift Regimentskommandeur Kulaschenko. Und der Inhalt war, dass also diese Bronzestatuen zur Verwertung gegen eine Spende für Erdbebenopfer in Armenien freigegeben
werden. Und es gab 1988 tatsächlich ein Erdbeben in Armenien, also die Geschichte war auch stimmig. Ja.
Jenseits davon, also ich habe mir dann Leute gesucht, die sich mit Dokumenten der Sowjetarmee auskennen. Die haben gesagt, also dieses Russisch, das ist astreines Russenbürokratisch, das passt. Der Stempel passt auch, aber irgendwie haben sie vermisst einen offiziellen Briefkopf, den man sich auf so einem Dokument dann vielleicht doch erwartet hätte. Und ich habe mich dann nochmal bei Leuten in Eberswalde umgehört. An diesen Regimentskommandeur Kulaschenko konnte sich vor dort halt offenbar auch niemand erinnern. Ich habe dann den Anwalt von unserem Bad Dürkheimer Sammler nochmal auf diese Seite angesprochen und ich habe gemerkt, wie der aus allen Wolken fällt. Und ein paar Tage später war die Seite oder das Dokument dann von dieser Seite verschwunden.
Du hattest aber nur mit einem Anwalt die ganze Zeit zu tun, ne? Ja. Weil wenn man Spiegel TV, die waren glaube ich ja mittwochs schon da, weil der Spiegel da ja auch an den Recherchen beteiligt war und da gab es damals 2 Anwälte und das ist auch ganz interessant, weil einer dieser beiden Anwälte, der dann nachher wohl nicht mehr da in Erscheinung getreten ist bei dem öffentlichen Termin, war ein Anwalt, der auch schon zahlreiche NPD-Menschen vertreten hat. Also der war auch in der Szene kein Unbekannter. Und auch dieses Video kann man sich heute noch anschauen. Ja, also das findet man auch relativ schnell ganz interessant, weil man dort auch ganz kurz den besagten Sammler sieht, wie er durch sein Haus läuft, ja, hinter einer Scheibe, wie Spiegel des TV das halt so macht, ja.
Aber wir haben jetzt gehört, die Geschichte mit diesem Kommandanten Kulaschenko ist jetzt ein bisschen fraglich, ob das wirklich alles so gestimmt hat. Aber wir wollen jetzt nochmal rekonstruieren, wie die Reise tatsächlich abgelaufen ist, von der DDR bis hier nach Bad Dürkheim. Und die ist wirklich spektakulär. Ihr beiden, ihr hattet es jetzt vorhin schon gesagt, nach dem Krieg weggebracht, dann waren die Studenten, die davon erfahren haben, die sich auf das Kasernengelände geschlichen haben und die Filmaufnahmen, und dadurch kamen die wieder an die Öffentlichkeit, nachdem sie ja eigentlich, die meisten dachten, sie wären ja im Krieg zerstört worden. Die Filmaufnahmen haben dafür gesorgt, dass sie auf dem Kunstkongress diskutiert wurden, und die FAZ hat eben darüber berichtet.
So soll ja auch der Dürkheimer Sammler aufmerksam geworden sein und hat versucht, irgendwie über Mittelsmänner das zu organisieren, aber kaufen ist ja das eine, sie mussten ja nun auch über die Grenze gebracht werden, und zwar aus der DDR in den Westen. So, und jeder von ihnen, die damals mal die Gelegenheiten hatten, in die DDR zu fahren, kann sich vielleicht noch erinnern, wie das war. Da konnte man halt nicht mal eben drüber fahren, ganz im Gegenteil, die Mauer stand noch, die Grenze war da, die Grenzer waren dort. Also das war schon eine ganz verrückte Geschichte, in so einer Zeit überhaupt so einen Transport hinzubekommen. Dementsprechend war das auch kein normaler Kunsttransport, sondern diese Hengste mussten irgendwie unauffällig über die Grenze gebracht werden. So, in dem Moment wäre bei mir schon die Fantasie zu Ende, weil 3,50 Meter hohe Bronzehengste, die ein paar Tonnen wiegen und 3 Meter lang sind, über die Grenze, über die DDR-Grenze zu bringen, hört sich ja erstmal an wie eine Geschichte, die zur damaligen Zeit einfach unmöglich gewesen ist.
Sie haben aber einen Weg gefunden, es möglich zu machen, und da waren ein paar Leute dran beteiligt. Es gab 2 westdeutsche Oldtimer-Händler, die von unserem Bad Dürkheimer Sammler beauftragt worden sind, diesen Transport abzuwickeln. Und die haben wiederum 2 Schrotthändler vor Ort in Berlin mit dem Transport beauftragt. Und wir können jetzt diese Reise so nachvollziehen, weil einer dieser Schrotthändler den Medien diese Reise beschrieben hat. Und auch er hat gesagt, so leicht war das nicht. Netterweise hatten sie wohl Hilfe von ein paar sowjetischen Soldaten, vielleicht oder wahrscheinlich auch nicht ganz umsonst. Und die waren wohl so freundlich, einen Kran zu organisieren, mit dem sie diese Hengste aufladen konnten. Und so konnten sie sie dann in eine Halle in der Nähe von Berlin bringen. Und da ging dann wirklich die richtige Arbeit los. Sie wurden nämlich auseinandergeflext, in ihre Einzelteile zerlegt und dann als Metallschrott deklariert richtigen Kunsttransporten beigelegt und somit quasi fast schon offiziell über die Grenze gebracht, weil große, große Pferde, da wird Fragen gestellt, irgendwas mit Metallschrott, da fragt keiner nach.
Ja, das waren aber allerdings nur der Körper der Hengste, die da rübergebracht worden sind. Die Köpfe und Hufe waren nämlich viel schwieriger, unauffällig zu transportieren. Das hätte man viel eher in so einem Schrotttransport irgendwie gemerkt. Die Lösung war noch ausgeklügelter. Und zwar gab es damals Taxis von der Interhotel-Gruppe, die regelmäßig Hotelgäste am Flughafen in Tegel abgeholt worden haben. Und diese Taxis wurden an der Grenze nicht kontrolliert. Und mit denen wurden dann diese Köpfe und Hufe abtransportiert im Kofferraum. Und auch da kann man davon ausgehen, dass die Taxifahrer das nicht umsonst gemacht haben und da einige Westmark geflossen sind. Aber so sind die Köpfe und Hufe dann auch in den Westen gekommen.
Ja, und als es dann tatsächlich alle Teile über die Grenze geschafft haben, kamen sie dann erstmal in eine Halle in der Nähe von Mainz, und auch die soll wohl dem Bad Dürkheimer Sammler gehört haben. Und da mussten sie jetzt halt wieder zusammengesetzt werden und wurden zusammengeschweißt und dann auch noch zusätzlich mit neuer Patina versehen, weil sie waren ja auf diesem Kasernengelände noch gold angemalt. Und auf den Bildern hier sieht man, also finde ich, auf den ersten Blick erstmal nicht, dass die mal in Einzelteile zerlegt waren. Du hast sie dir ja vor ein paar Wochen im Original angeguckt. Hat man da was gesehen?
Nee, auf den ersten Blick sieht man das nicht. Wenn man dann aber genau vor den Pferden steht, sieht man es. Und was man auch dazu sagen muss, der ganze Abtransport, das Auseinanderflexen, wieder zusammenschweißen. Also ich glaube, du hattest vorhin mal von 50.000 Euro geschätzt oder so, die Pferde.
500.000, das war so die erste.
Also man geht davon aus, dass dieser ganze Transport, dieses Auseinanderflexen, wieder zusammenschweißen, Patina und so weiter, ungefähr schon mindestens einen hohen sechsstelligen Betrag gekostet hat. Also so viel war denen das schon wert, ja, die Dinger über die Grenze zu bringen und wieder aufzubauen. Ja, allein das war schon, sag ich mal, im sechsstelligen Bereich. Wahnsinn, oder?
Es ist wirklich eine Reise, das klingt eigentlich eher wie aus einem Film. Jetzt ist aber die Frage, rechtliche Folgen, gab es die?
Für den Bad Dürkheimer, die Kurzfassung wäre nein. Die lange Fassung oder längere Fassung, keine Angst. Ich hatte schon gesagt, nach der Razzia 2015 habe ich eine mehr als 5 Jahre dauernde Arbeitsbeziehung zur Generalstaatsanwaltschaft in Berlin entwickelt. Ich habe da regelmäßig Mails hingeschrieben. Wie sieht es denn jetzt aus? Ich habe da auch öfters mal angerufen. Angerufen habe ich ganz gern. Es hatte immer so einen ganz amüsanten Effekt. Der Mann, der da ans Telefon ging, der meldete sich nämlich mit einer Generalstaatsanwaltschaft Berlin. Grüß Gott. Das war nicht der Tonfall, den man in Berlin erwartet, aber es war tatsächlich ein Exil-Bayer, der da das Telefon gehütet hat. Ja, der war übrigens auch immer freundlich, nur die Antworten liefen halt drauf raus, dass sie sagten, Ermittlungen laufen noch, gibt keine neuen Erkenntnisse. Manchmal kamen die angekündigten Antworten auch gar nicht, bis an einem Donnerstag im April 2020.
Genauer also 5 Jahre ja. Danach.
Genauer gesagt, der 30. April 2020 und die Mail kam um 21.09 Uhr mit dem schönen Satz, das von Ihnen angefragte Ermittlungsverfahren wurde eingestellt. Punkt. Mit freundlichen Grüßen. Keine Begründung. So, ich sagte eben schon.
Du warst mit der Antwort nicht zufrieden.
Ja, aber davon mal abgesehen, Donnerstag, 30. April. Okay. Auf den folgte der 1. Mai und auf den folgte das Wochenende.
Für so. Journalisten ganz toller Zeitpunkt.
Also es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder hat da jemand vor dem langen Wochenende wirklich seinen Schreibtisch noch bis ganz zum Schluss und bis 21.09 Uhr aufgeräumt und abgeräumt und alles noch erledigt, was zu erledigen war. Oder jemand hatte da irgendwie eine Nachricht, von der er hoffte, dass sie irgendwie versagt, den Journalisten zu einem blöden Zeitpunkt erwischt und dann gar nicht mehr so richtig groß beachtet wird. Falls, was ich natürlich nicht unterstelle, dass die Kalkulation gewesen sein sollte, Pech, ich hatte am 1. Mai 2020 Feiertagsdienst und wir haben online am Abend des 1. Mai und gedruckt am 2. Mai durchaus groß berichtet. Interessant ist der Termin aber noch aus einem zweiten Grund. Hat er gesagt, Vorwurf Hehlerei. Hehlerei ist, wenn man kauft oder wenn man verkauft.
Und man ging davon aus, ja, diese Hehlerei, dass es der Bundesrepublik gehört.
Genau.
Die Pferde.
Hehlerei, also kauft oder verkauft. Gekauft, da wären wir so irgendwie 1988, 89. Hehlerei verjährt nach 5 Jahren. Also das kann 2015 schon gar nicht mehr das Thema gewesen sein. Das heißt, 2015 hat der Hehlerei angeknüpft an den Versuch, die Pferde zu verkaufen. Ihr habt vorhin gesagt, das ist 2013, 2014 wohl, ist das so, hat das angefangen herumzuwabern. Jetzt ist es so, Verjährung wird erstmal gestoppt durch eine Hausdurchsuchung. Und dann fangen die jeweilige Frist, also in diesem Fall die 5 Jahre, neu anzulaufen. Ah. Entscheidend ist das Datum, zu dem der Durchsuchungsbeschluss von einem Richter unterschrieben worden ist. Wir wissen nicht, wann genau der Durchsuchungsbeschluss für die Razzia damals unterschrieben worden ist. Aber gehen wir mal davon aus, sie war im Mai, ein bisschen Vorlauf, irgendwann so im April. Das heißt, die haben ganz genau gewusst, dass dann im April, Ende April irgendwo 2020 das Ding verjährt sein wird. So, und jetzt, es gibt andere Konstellationen, da mag es so sein, man ermittelt und ermittelt und ermittelt und weiß zum Beispiel gar nicht genau, wann die Tat war und stellt dann irgendwann fest, oh Mist, ist schon verjährt. Wie gesagt, in diesem Fall haben sie die Verjährung wirklich lange kommen sehen. Und es sieht für mich dann doch ganz stark so aus, als ob das am Ende wie so bei einem Fußballspiel war, wo die Mannschaft beschlossen hat, sie ist mit dem Ergebnis jetzt zufrieden und dann wird der Ball noch so ein bisschen müde hin und her geschuckelt, bis der Schiri endlich abpfeift.
Vicky, es fängt an zu regnen. Wir müssen Gas geben, glaube ich.
Ja, also ja. Wir haben ja gute Plätze, wir haben Zeit. Aber dann, also die Pferde stehen, wir haben es ja jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, die Pferde stehen ja jetzt weder bei unserem Dürkheimer Sammler, sie stehen auch nicht mehr bei der Polizei. Also hätte er die Pferde behalten können oder wie haben Sie sich denn da geeinigt?
Man muss Strafrecht und Eigentumsrecht voneinander trennen. Nur weil jemand nicht mehr bestraft werden kann, heißt es noch lange nicht, dass ihm die Sachen gehören. In dem Fall war es so, bei der Vorgeschichte eigentlich ganz klar, das muss der Bundesrepublik gehören als Nachfolgerin des Deutschen Reichs. Jetzt hat aber unser Sammler da durchaus noch versucht, Gegenargumente zu bringen, hat gesagt, da waren DDR-Leute beteiligt. Das hätte dann, weil die DDR über dieses Vermögen auch hätte verfügen können, hätte sein können, dass es legal ist. Dann hatten wir noch den Regimentskommandeur Kulaschenko und die schönste Wolte hat dann irgendwann auch gesagt, das sind nicht die Statuen, die in der Reichskanzlei standen, sondern das sind andere Kopien.
Ja, ich glaube, ich glaube, wir müssen uns beeilen, ich weiß nicht, ob alle Regenjacken dabei haben, aber die Reise der Pferde war in Bad Dürkheim ja noch nicht zu Ende, sondern sie ging noch ein bisschen weiter.
Genau, jetzt kommen wir sozusagen zum Endpunkt der Reise. Und zwar gingen sie zur Zitadelle in Spandau. Und da stehen sie heute. Und das ist nicht in der Mitte von Berlin. Da fährt man mit der U-Bahn eine halbe Stunde und muss auch noch ein paar Meter laufen. Ist aber wunderschön, kann ich Ihnen nur empfehlen. Also es ist eine Festung aus dem Jahr 1557, Hochrenaissance, wirklich ganz toll. Und und da sind die beiden Hengste. Und nicht nur die, sondern auch andere problematische Kunst. Und wenn man da durch die Räume geht, wo einer der Hengste steht, die stehen nicht zusammen dort und zwar auch mit Absicht nicht, ja, weil die Museumsleiterin nicht wollte, dass die zu imposant daherkommen und irgendwelche Nazi-Fans irgendwie noch als Fotomotiv dient. Wenn man dann dort vor diesem Hengst steht, das Foto sehen Sie hier, und man läuft ein paar Meter weiter, dann kommt man zu einem riesigen Lenin-Kopf, der umgekippt ist. Also wirklich toll dort, wunderschöner Ort. Im Sommer, wenn es nicht regnet, kann man da ganz toll im Innenhof sitzen und nach Hitlers Hengsten und Lenins Kopf auch noch wunderbar einen Kaffee trinken. Und ich war da und ich habe mit der Leiterin des Museums, Dr. Urte Ewart, gesprochen. Eine ganz interessante Frau, die sich, sag ich mal, über die Pferde am Anfang nicht wirklich gefreut hat. Man hat es ihr aufgedrückt. Das hören wir gleich auch, weil wir haben eine kleine Einspielung auch, zu der wir gleich kommen. Und da erzählt sie etwas zu den Hengsten. Und da würde ich sagen, das hören wir uns jetzt mal an, wenn wir das einmal abspielen könnten. Frau Ewert, wie sind Sie an die Pferde gekommen?
Das war eine interessante Geschichte. Ich hatte hier die Ausstellung im Jahr 2017 übernommen und hatte da schon zum ersten Mal von den Thorak-Pferden gehört, aber nur so ganz im Hintergrund. Hatte die dann komplett vergessen und eines Tages kam eine E-Mail, dass sich unsere damalige Kulturstaatsministerin Monika Grütters anmeldet. Und da kam dann das Geraune, oh Gott, es wird um die Thorak-Pferde gehen. Die wollen wir gar nicht.
Für uns in der Pfalz ist Bad Dürkheim ja zentraler Teil der Geschichte der Pferde. Ist Bad Dürkheim aus Ihrer Sicht nur Fundort oder auch ein eigener Teil der Erinnerung an diese Objekte?
Ich denke, es ist auch ein eigener Teil der Erinnerung an diese Objekte. Weil klar, es ist der Fundort, aber erstens waren die Pferde dort nicht alleine. Dort waren noch ganz andere Dinge im Hangar, deretwegen aber nicht ermittelt wurde. Deswegen konnte die Polizei die selbstverständlich nicht mitnehmen. Der NS-Kunstsammler ist ja auch noch da. Also das heißt, ne, die Erinnerung daran oder die Auseinandersetzung mit Erinnerungskultur und Geschichte in Zusammenhang mit biografischer und persönlicher Geschichte kann da vor Ort sehr, sehr gut stattfinden, weil da jemand ist, der es für wert gehalten hat, dass zu sammeln, aus dem öffentlichen Raum zu entnehmen, zu sammeln und dann erstmal zu behalten, aber dann vielleicht auch irgendwann mal wieder zu verkaufen, wenn es irgendwie darum geht, Cash zu haben.
Erzählt die abenteuerliche Reise dieser Pferde etwas über Deutschland und seinen Umgang mit der NS-Vergangenheit?
Definitiv. Nicht nur mit der NS-Vergangenheit wird eben etwas erzählt, sondern auch mit der bis heute manchmal so ein bisschen befremdlichen Gier nach NS-Objekten, die irgendwie einen Wert, wirklich einen finanziellen Wert auf diesen Plattformen entfalten, bei denen ich mich immer frage, warum? Das ist halt irgendwie ein aus meiner Sicht eher hässliches Pferd. Es ist halt zu groß, es ist irgendwie so überhöht halt. Ich mag Pferde aber auch ehrlicherweise nicht ganz so gerne. Da fragt man sich dann natürlich schon, warum entwickelt das dann in bestimmten Kreisen so einen mystischen Wert, dass da eben auch 3 Millionen für geboten werden?
Ja, wie Frau Ewert sagte, ein hässliches Pferd. Und damit sind wir jetzt
am Ende.
Und Vicky, jetzt vielleicht doch ein paar Bronzestatuen ins Wohnzimmer?
Ja, nee, ich bleib, glaube ich, bei meiner Siebträgermaschine. Ich glaube, jetzt mit dem Regen, wenn es kalt wird, dann so einen heißen Espresso jetzt noch zum Nachgang kommt, glaube ich, da ein bisschen besser.
Also, wir bedanken uns bei allen, die auch trotz Regen jetzt noch hier geblieben sind und bis zum Ende gehört haben. Wir sagen wirklich vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dass Ihnen der Abend gefallen hat. Uns hat es, glaube ich, Spaß gemacht. Und wenn Sie Lust haben, können wir heute schon sagen, dass wir nicht zum letzten Mal auf der Bühne sitzen werden. Wir hoffen, dass im November auch Besucher kommen, und zwar dann in Frankenthal. Und dort werden wir über die Rote Armee-Fraktion in der Pfalz sprechen und haben auch wieder Kollegen zu Gast. Das ist eine ganz spannende Geschichte, über die man ganz viel erzählen kann, weil gerade hier in der Pfalz, in Kaiserslautern, in Ludwigshafen und in anderen Orten waren durchaus viele der RAF unterwegs und hier ist auch einiges passiert.
Ja, sobald es Karten gibt, informieren wir natürlich auf allen unseren Kanälen und auch in der Printzeitung. Und auch dort werden wir die Gage spenden für einen guten Zweck. Und damit machen wir es jetzt auch nicht allzu lang. Ganz lieben Dank, dass Sie heute da waren. Ganz lieben Dank auch an alle, die uns unterstützt haben für heute Abend. Auch einen ganz großen Dank an die Stadt Bad Dürkheim, die uns hier auf die Bühne geholt haben und jetzt auch noch Regenmäntel ausgeteilt haben, ja. Sehe ich, glaube ich. Und damit, glaube ich,
ja, ich möchte auch einen Dank noch loswerden, und zwar an alle Kollegen aus der Redaktion, die uns unterstützt haben, an alle Kollegen, Kolleginnen aus unserem Verlag, die uns massiv unterstützt haben, diese Bilder und so, das wäre alles nicht möglich. Also ich glaube, die Simone Frühauf ist auch hier irgendwo im Publikum. Also vielen Dank an euch, dass ihr das möglich gemacht habt. Ja. Und ja, danke an Christoph und Peter und wie gesagt, ich hoffe, Ihnen hat es gefallen und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und kommen Sie halbwegs trocken nach Hause. Dankeschön. Sollen wir den Peter noch hochholen? Aber
Peter, du winkst einmal an alle.
Gut.
Dann kommen Sie alle gut nach Hause und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal.
Tschüss.